Die Predigt Gottes erwählter Ort der Anbetung wurde am 20. Februar 1965 in Jeffersonville, Indiana, in der Junior High School gepredigt von William Marion Branham. Lasst uns für einen Moment stehen bleiben, während wir unsere Häupter zum Gebet beugen. Und nun mit unseren Häuptern gebeugt, und ich vertraue darauf, dass auch unsere Herzen gebeugt sind, frage ich mich, wie viele der Anwesenden heute Abend möchten, dass man sich im Gebet an sie erinnert, an etwas Besonderes. Würdest du einfach deine Hand heben und sagen, Gott, gib mir heute Abend das, wonach ich suche. Der Herr segne euch. Unser himmlischer Vater, während wir uns nun demütig diesem großen Thron der Gnade nähern, gehen wir im Glauben in das Jenseitige, wo Gott, die Engel, die Cherubim und das ganze himmlische Heer versammelt sind. Denn er sagt, es kann nicht einmal ein Sperling zu Boden fallen, ohne dass der himmlische Vater es weiß. Wie viel mehr weiß er hier, wenn Hunderte von Menschen ihre Köpfe gesenkt haben und dich mit besonderen Bitten anrufen. Vater, schaue heute Abend auf die bedürftige Welt herab, denn wir sind ein bedürftiges Volk. Ich bete Gott, dass weil wir uns hier versammelt haben und unseren Glauben an einen lebendigen Gott, der Gebete hört, vor dir zum Ausdruck bringen, wir sind aus der Welt der Unbeschnittenen, des Herzens und der Ohren herausgekommen, um ein abgesondertes Leben zu führen und zu leben, indem wir unseren Glauben an dich bekennen. Und heute Abend haben wir unsere Hände erhoben, um zu sagen, dass wir bedürftig sind. Teurer Gott, erhöre jede einzelne ihrer Bitten. Und dann, Vater, beten wir, dass du uns heute Abend in deinem Wort besuchst. Wir kommen hierher für Korrektur, für Verständnis, damit wir wissen, wie wir in dieser gegenwärtigen Zeit leben sollen, worauf wir uns freuen sollen, was wir tun sollen. Denn wir wissen, dass das Kommen des Herrn nahe ist, gemäß all den Zeichen, die Propheten vorausgesagt haben. Wir nähern uns der Zeit, Herr, in der deinen Kindern die vollständige Befreiung zuteil wird. Gott, lass uns alle dort sein. Vater, möge nicht einer fehlen. Das ist der Zweck, warum wir hier sind, Herr. Wir lieben dich und wir versuchen, uns auf diese Stunde vorzubereiten. Sprich zu uns, so bitten wir auch heute Abend, und heile die Kranken. Wir beten für alle Kranken und Geplagten in dem Gebäude, dass du sie heilst, Herr, und besonders für die, die geistliche Nöte haben. Wir beten, dass du jede verlorene Seele rettest, jeden Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllst und die Kraft und Macht in deinen gläubigen Kindern erneuerst. Gewähre diese Dinge, Vater. Wir bitten viel, denn du hast uns gesagt, wir sollen um Überfluss bitten, um große Dinge, viele davon, damit unsere Freuden voll werden. Und wir bitten sie im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich betrachte es sicherlich als ein großes Vorrecht, heute Abend wieder hier auf dem Podium zu stehen, hier in dieser Oberschule, und diesen feinen Leuten gegenüberzutreten, die sich versammelt haben, um das Evangelium zu hören. Ich bitte Gott um seine Gnade, mir zu helfen, euch die Wahrheit zu sagen, soweit ich die Wahrheit kenne. Er kann immer noch den Mund eines Menschen genauso verschließen, wie er es mit dem Maul eines Löwen tun konnte. Und wenn ich jemals versuchen würde, etwas zu sagen, das falsch ist und seinem Willen widerspricht, dann bete ich aufrichtig, dass er mir den Mund verschließt, damit ich es nicht sage. Denn wahrlich, ich möchte selbst im Himmel sein und ich würde niemals dort sein. Und abgesehen von all dem wäre ich ein falscher Anführer, jemand, der etwas Falsches getan hätte. Wenn ich es tue, dann nur, weil ich es nicht anders weiß. Der Herr segne euch. Nun, morgen früh, wenn es der Wille Gottes ist, möchte ich über das Thema Ehe und Scheidung sprechen. Und wir vertrauen, dass ihr kommt und eure Bleistifte und Papiere mitbringt. Wir werden nicht zu lange brauchen, aber ich würde einfach gerne. Das war der Grund, warum ich zuerst hier in Indiana zurück war, weil ich euch das versprochen habe. Und ich werde es morgen früh versuchen. Wenn ich es morgen früh nicht schaffe, werde ich es morgen Abend tun. Aber ich werde morgen früh versuchen, so der Herr will, über das Thema zu sprechen, über die zwei Denkrichtungen. Und möge Gott uns helfen zu wissen, was Wahrheit ist, einfach zu wissen, was Wahrheit ist, damit wir in Wahrheit und im Lichte wandeln können. Wisst ihr, ich hatte einen alten farbigen Freund, der sagte zu mir, Bruder Billy, sagte, ich möchte keinen Ärger an dem Fluss haben. Er sagte, ich möchte meine Fahrkarte in der Hand haben. Und wenn der Pfiff ertönt, möchte ich dort keinen Ärger haben. Ich habe den Herrn schon vor langer Zeit gebeten, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, lass es mich jetzt regeln, sagte er, denn es wird dunkel und stürmisch sein an jenem Morgen, wenn das Schiff auf die andere Seite hinausfährt. Er sagte, ich will keine Störung, ich will mich jetzt um alles kümmern. Deshalb sind wir hier, um zu versuchen, alle Störungen zu beseitigen, damit wir zu jener Stunde an Bord gehen können. Ich werde heute Abend nicht sehr lange zu euch sprechen, weil wir morgen 2 Gottesdienste haben. Und dann mache ich mich gleich auf den Weg zu einer anderen, weiteren Versammlung. Aber jetzt möchte ich im 5. Buch Mose aus dem 16. Kapitel die ersten 3 Verse von 5. Mose 16, 1-3 lesen. Beobachte den Monat Abib, dass du dem Herrn, deinem Gott, das Passa feierst, denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt. Darum sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Passa opfern, von den Schafen und Rindern an dem Ort, welchen der Herr erwählt hat, dass sein Name dort wohne. Nun, mein Thema heute Abend ist Gottes erwählter Ort der Anbetung. Wenn ihr bemerkt, der Monat Abib dort bedeutet April. Der Monat April ist der Monat, in dem sie herausgebracht wurden. Und nun das Seltsame ist, dass wir heute Abend als Anbeter Gottes in diesem Tag, in dem wir leben, und wir finden so viele verschiedene Ideen von Menschen, und solange es unterschiedliche Ideen über Dinge gibt, muss es unterschiedliche Fragen, muss es eine wahre Antwort auf jede Frage geben, die gestellt wird. Wenn ich die Frage stellen würde, was ist das? Nun würden Sie sagen, ein Schreibtisch. Wofür ist er? Seht, nun dort, jemand könnte sagen, es ist kein Schreibtisch, es ist ein Brett. Nun, es ist ein Brett, aber dennoch ist es ein Schreibtisch, seht. Es muss eine Antwort darauf geben, und wenn ich die Frage über irgendetwas stelle, dann muss es eine wahre Antwort geben. Es kann etwas geben, das dem nahe kommt, aber es muss eine wahre, direkte Antwort auf jede Frage geben. Deshalb muss es auf jede Frage, die sich in unserem Leben stellt, eine wahre, richtige Antwort geben. Und heute hören wir, dass so viele unserer Mitmenschen in der heutigen Welt sagen, als Missionar habe ich mehrere Reisen über das Meer und um die Welt unternommen und bin mit vielen verschiedenen Religionen wie Buddha, Mohammed, Sikhs, Jains und anderen Weltreligionen in Kontakt gekommen. Und hier in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern habe ich mich mit all unseren verschiedenen Kirchen getroffen, wie unsere konfessionellen Kirchen, beginnend mit den frühen römisch-katholischen, dann den griechischen und so weiter und die verschiedenen Riten und dann hinunter in alle konfessionellen Zeitalter von 900 und etwas verschiedenen protestantischen Konfessionen. Nun, jede von ihnen, natürlich kann man ihre Idee erkennen und ich kann es ihnen nicht verübeln. Jede behauptet, dass sie die Wahrheit ist, dass sie die Wahrheit hat. Die Menschen, die diesen Kirchen angehören, sollten das glauben, denn sie haben ihre Bestimmung, ihre ewige Bestimmung auf die Lehre dieser Kirche gestützt. Und sie sind so verschieden, eine von der anderen, dass es 900 und etwas verschiedene Fragen gibt. Und da es 900 und etwas verschiedene Fragen sind, muss es eine richtige Antwort geben. Und ich möchte, dass wir heute Abend, da wir versuchen, in den Himmel zu kommen und unserem Herrn Jesus zu begegnen, den wir alle lieben, in der Heiligen Schrift nachforschen, um sie zu finden. Wenn es eine biblische Frage ist, dann sollte es auch eine biblische Antwort darauf geben. Sie sollte nicht von einer Gruppe von Männern einer bestimmten Gemeinschaft, einem Ausbilder oder einer Konfession ausgehen können. Sie sollte direkt aus der Heiligen Schrift kommen, dort, wo Gottes Versammlungsort der Anbetung ist. Und da Gott Gott ist, gibt es sicherlich einen Ort der Begegnung, an dem er sich trifft. Wir finden hier heraus, dass Moses am Anfang im 5. Buch Mose die Schrift wiedergibt, die Dinge, die er ihnen gesagt hatte, wie er sie mit einem großen, starken Arm aus Ägypten herausgeführt und sie zuerst gegründet hatte. Sie wurden das Volk Gottes genannt, bis sie aus Ägypten herauskamen, dann wurden sie die Gemeinde Gottes genannt, denn die Gemeinde ist die Versammlung oder die, wirklich bedeutet die Gemeinde Herausgerufene, diejenigen, die herausgerufen wurden. Und sie sind aus Ägypten herausgekommen, um die Gemeinde zu sein. Nun, Gott sagte ihnen, als sie, bevor sie den Tempel errichteten und was auch immer sie taten, ich werde den Ort meiner Anbetung wählen und ich werde meinen Namen dort hineinlegen. Und das ist der einzige Ort, an dem Gott jemals jemandem begegnen würde, nämlich aufgrund seiner eigenen Wahl. Er wählte seinen Ort, und wo er seinen Ort wählte, legte er seinen Namen hin. Der 2. Vers hier sagt uns das. Er würde seinen Namen an dem Ort anbringen, den er für die Menschen ausgewählt hat, um ihn darin anzubeten. Die Sache ist die, dass wir herausfinden möchten, wo dieser Ort ist. mit 900 und etwas anderen Ideen, wobei wir alle heidnischen Religionen umgehen und einfach von der christlichen Religion sprechen, wobei ich ein Gefühl für die Heiden habe, sonst würde ich sicher nicht zu ihnen gehen und mit ihnen reden, aber sie haben Unrecht. Das Christentum ist die einzige Religion, die wahr ist, das Christentum. Ich sage das nicht unbedingt, weil ich Christ bin, sondern weil ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Es ist die einzige Religion, die richtig ist. Ich war in dem Grab, wo das weiße Pferd alle 4 Stunden gewechselt wird, wo Mohammed, ein großer Priester und Führer direkt nach Christus, der angeblich ein Prophet war, und ich zweifle nicht daran, dass er einer war, direkt nach den Makkabäer-Brüdern, aber als er starb, behauptete er, dass er wieder auferstehen und die ganze Welt erobern würde. Etwa alle 4 Stunden wechseln sie die Wachen und lassen ein weißes Pferd an seinem Grab stehen. Das haben sie seit 2000 Jahren in der Erwartung, dass er wieder aufsteht und die Welt erobert. Aber ihr seht, und ihr geht zu Buddha. Buddha lebte viele hundert Jahre vor etwa 2300 Jahren, der Gott Japans. Er war ein Philosoph, so etwas wie Konfuzius und dergleichen. Aber alle diese Gründer und so fort, sie alle sind mit ihrer Philosophie gestorben und sind begraben und im Grab. Aber das Christentum, das von Jesus Christus gegründet wurde, da gibt es ein leeres Grab. Er war der einzige Mensch, der jemals auf der Erde stand und lebte und sagte, ich habe die Macht, mein Leben hinzulegen und es wieder aufzuwecken. Und er tat es und er lebt heute. Und wir wissen, dass er lebt, denn er ist mit uns und beweist sich selbst durch physische Zeichen und Wunder, die er versprochen hat zu tun, um es zu zeigen. Insofern als eine Feuersäule, die die Kinder Israels durch die Wüste führte, heute mit uns ist. Sie hat sogar ein Bild von sich machen lassen, vollbringt die Zeichen und Wunder, die er versprochen hat, die es an diesem Tag tun würde, und sehen all die Worte, die er versprochen hat, wie sie an diesem Tag offenbar werden. Deshalb ist der Rest der heidnischen Welt ausgeschlossen, es ist das Christentum. Nun, da es 900 und etwas Fragen darüber gibt, wo Gott sich trifft, er trifft sich mit den Methodisten oder er trifft sich bei den Baptisten und er trifft sich in diesem und jenem und dem anderen. Nun, da gibt es eine Frage, so hat jeder sein eigenes Heil mit Furcht und Zittern zu suchen. Aber heute Abend möchte ich versuchen, in der Heiligen Schrift zu finden und zu beweisen, wo der richtige Ort ist, an dem Gott den Menschen begegnet und mit ihnen anbetet. Und wenn er das ist, dann ist das der einzige Ort, an dem er sich je treffen wird. Nun, wir haben diesen Text aus 5. Mose genommen. Es ist ein griechisches Wort, welches eine zusammengesetzte Bedeutung hat. Oder es bedeutet 2 Gesetze. Das griechische Wort Deuteronomium bedeutet 2 verschiedene Gesetze. Und das ist genau das, was Gott hat, 2 verschiedene Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Todes, das andere ein Gesetz des Lebens. Gott hat 2 Gesetze, ihm zu folgen, ihm zu dienen und ihn anzubeten, bedeutet Leben. Es abzulehnen bedeutet Tod. Es gibt 2 Gesetze in Gott. Nun, eines dieser Gesetze wurde der Welt am Berg Sinai bekannt gemacht. Gott gab Mose und Israel das Gesetz. Nicht, dass das Gesetz ihnen helfen konnte, aber das Gesetz wies sie nur darauf hin, dass sie Sünder waren. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten sie nicht, was Sünde ist, bis sie ein Gesetz hatten. Es kann kein Gesetz ohne eine Strafe geben. Ein Gesetz ist kein Gesetz ohne Strafe, deshalb ist die Übertretung des Gesetzes Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb wurden ihnen keine Übertretungen angerechnet, bis Gott ihnen ein Gesetz gab. Wenn es hier kein Gesetz gibt, das sagt, dass man nicht schneller als 20 Meilen pro Stunde fahren darf, dann kann man auch schneller als 20 Meilen pro Stunde fahren. Aber wenn es ein Gesetz gibt, das sagt, dass du es nicht tun darfst, dann gibt es ein Gesetz und eine Strafe dahinter. Nun, der Tod war, das Gesetz des Todes waren die Gebote, die auf dem Berg Sinai gegeben wurden und die dem Menschen sagten, dass er ein Sünder sei und dass er sterben müsse, wenn er Gottes Gesetz übertrete. Aber im Gesetz gibt es keine Errettung. Es war nur ein Polizist, der dich ins Gefängnis bringen konnte, es hatte nichts, womit es dich herausholen konnte. Aber dann gab er ein anderes Gesetz. Das war auf dem Berg Golgatha, wo die Sünde in Jesus Christus beglichen wurde. Und dort wurde die Strafe bezahlt, und zwar nicht mit, ohne Gesetz, aber aus Gnade bist du gerettet durch die Gnade Gottes, durch die Vorherbestimmung von Gottes Vorherwissen von deinem Wesen. Nun, wir sehen diese 2 Gesetze, Deuteronomium spricht von zwei Gesetzen. Es gab zwei Gesetze. Das eine war das Gesetz des Todes und das andere das Gesetz des Lebens. Es gab auch zwei Bündnisse, die den Menschen gegeben wurden. Wir werden am Morgen über sie sprechen. Einer von ihnen wurde Adam unter einer Bedingung gegeben. Wenn du dies tust und das nicht tust. Aber dieses Gesetz wurde gebrochen. Adam und Eva brachen es im Garten Eden. Dann machte Gott den zweiten Bund und gab ihn Abraham. Und dieses Gesetz war bedingungslos. Es kommt nicht darauf an, was du getan hast oder was du tun wirst. Er sagte, ich habe es bereits getan. Das ist Gnade. Das ist das Gesetz des Lebens. Das hat Gott für Abraham und seinen Samen nach ihm getan. Das ist der ganze Same Abrahams. Wie die Bibel sagte, ganz Israel wird gerettet werden. Aber damit sind nicht die Juden gemeint. Wie Paulus sagte, dass Israel das innerlich ist oder das äußerliche Israel. Das äußere Israel, von dem wir neulich abends sprachen, waren die Kinder Isaaks durch Sex. Aber das Gesetz Gottes war durch Christus, der Abrahams königlicher Same war, dass durch Gnade ganz Israel gerettet wird. Das heißt, alle, die in Christus sind, sind gerettet. Gottes zweiter Bund. Aber all diese Dinge haben Christus vorschattiert. Nun beachtet den zweiten Vers. Der zweite Vers hier in 5. Mose 16 betet an dem Ort, den ich erwählt habe. Ihr müsst Gott anbeten, sagte er, an dem Ort, den ich erwählt habe. Nicht, was jemand anders erwählt hat, sondern was ich erwählt habe. Nun, wenn Gott einen Ort gewählt hat, dann obliegt es uns herauszufinden, was er darüber gesagt hat und wo dieser Ort ist. Ich möchte ihn finden, weil ich ihn wirklich anbeten möchte. Wir alle sind heute Abend hier, um ihn anzubeten. Wir sitzen hier heute Abend als Methodisten, Baptisten, Katholiken, Zeugen Jehovas, christliche Wissenschaftler und so weiter. Aber wir alle suchen etwas. Wir möchten die Wahrheit wissen. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jemand, du kannst nicht wissen, was du tust, du weißt nicht, wie du es tun sollst, bis du weißt, wie du es tun sollst. Und du weißt nicht, was du tun sollst, bis du weißt, wie du es tun sollst, um genauer zu sein. Du musst wissen, was du tust und wie du es tun sollst. Das zeigt uns, dass Gott einen Treffpunkt für seine Anbeter an einem bestimmten Ort hat und nur an diesem Ort trifft Gott seine Anbeter. Nun, der Ort, den er für seine Anbeter auserwählt hat, ist auch der Ort, an dem er gesagt hat, dass er seinen Namen platzieren wird. Lasst uns nun durch die Heilige Schrift heraussuchen und finden, wo dieser Ort ist. Sicherlich, wenn Gott gesagt hat, er würde seinen Namen an diesen Ort setzen, den er ausgewählt hat, um die Menschen zu treffen und mit ihnen anzubeten oder eher sie ihn anbeten, dann steht das irgendwo in der Bibel, denn es war so in allen Zeitaltern. Und der große, unveränderliche Gott kann sich nicht ändern. Der Mensch ändert sich, aber ihr könnt euer Leben auf alles setzen, was Gott jemals gesagt hat, zu irgendeiner Zeit, denn es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Denn dies ist das Einzige, worin ich vertrauen kann, die Bibel. Denn das menschliche Wort wird versagen, aber Gott ist über allem. Dieses Jahr sollte ich mehr wissen, als ich letztes Jahr wusste. Das solltest du auch, jeden Tag. Wir sind endlich, also gewinnen wir Wissen. Aber Gott ist unendlich. Er ist unendlich, und da er unendlich ist, kann er keine Erkenntnis gewinnen. Er ist von Anfang an vollkommen. Jede Entscheidung muss genau richtig sein. Und so wie Gott einmal gehandelt hat, auf diese Weise muss er immer handeln, oder er hat falsch gehandelt, als er das erste Mal gehandelt hat. Wenn ein Mensch jemals zu Gott kommt, um gerettet zu werden, auf der Grundlage, auf der er ihn angenommen hat, muss er jedes Mal auf derselben Grundlage angenommen werden. Das ist richtig. Wenn ein Mensch jemals zu Gott kam, für göttliche Heilung und Gott ihn auf einer bestimmten Grundlage akzeptierte, muss er den nächsten Menschen auf die gleiche Weise annehmen, oder er hat einen Fehler gemacht, als er den ersten Menschen akzeptierte. Gott hat eine Grundlage geschaffen, auf der er einem Menschen begegnen würde. Er hat eine Grundlage geschaffen, was er tun würde und wie er es tun würde. Und das war durch das Opferblut eines Lammes im Garten Eden. Gott hat dies nie, zu keiner Zeit geändert. Er entschied, wie er den Menschen retten würde. Wir haben heute versucht, die Menschen dazu zu erziehen. Wir haben versucht, sie zu schulen, zu erziehen, zu konfessionalisieren, versucht alle diese anderen Arten von Dingen zu tun, sie hineinzubringen, sie hineinzuschütteln, sie hineinzutaufen, jede andere Möglichkeit, die es gibt, sie durch Briefe hineinzubringen, aber es bleibt immer noch dasselbe. Gott begegnet einem Menschen unter dem vergossenen Blut des Lammes. Blut war Gottes Weg am Anfang und Blut ist Gottes Weg heute Abend. Es ist gut, Buße zu tun und all diese Dinge, aber die Erlösung kommt nur durch Blut. Blut ist der einzige Weg, den Gott gewählt hat, um den Menschen zu retten, und er kann ihn nicht ändern. Hiob hatte dieselbe Sache. Er wusste, dass er rechtschaffen war, weil er das Opfer dargebracht hatte, das Gott von ihm verlangt hatte. Lass uns nun suchen, um zu sehen, was dieser Ort ist und den Ort, an dem er seinen Namen getan hat. Wir müssen herausfinden, wo er seinen Namen angebracht hat. Wenn wir dann herausfinden, was Gottes Name ist und wo er ihn platziert hat, dann haben wir den Ort der Anbetung, sobald wir das herausfinden. All diese Dinge waren natürlich Vorboten der Dinge, die kommen werden. Das ganze Gesetz schattierte die Dinge voraus, die kommen werden. Genauso wie der Mond ein Schatten der Sonne ist. Er dient in der Abwesenheit der Sonne, so wie die Gemeinde in der Abwesenheit des Sohnes Gottes dienen soll. In der Abwesenheit des Sohnes dient das geringere Licht, die Gemeinde, die Gläubigen, Gott und gibt Licht in der Abwesenheit des Sohnes. Aber wenn die Sonne aufgeht, siehst du den Mond nicht mehr, weil er untergegangen ist. Er braucht ihr Licht nicht mehr, weil er sein Licht nur in zweiter Linie von der Sonne bekommt. Nun, wie Mann und Frau sind Sonne und Mond, Gemeinde und Christus. Wir sehen, dass diese Dinge ein Schatten auf Christus sind, jedes Opfer, jedes Fest und alles im Alten Testament deutet auf Christus hin. So wie der Schatten über den Boden streift, hier müssen wir nun den richtigen Ort der Anbetung finden, indem wir hier im Alten Testament zurückgehen, wo es gegeben wurde, und sehen, was diese Dinge waren. Wenn ein Schatten auf den Boden fällt, kann man erkennen, ob es sich um einen Mann, eine Frau, ein Tier oder was auch immer handelt, denn es wirft einen Schatten auf den Boden. Und während dieser Schatten kürzer wird, der Schatten ist ein Negativ, und es kann kein Negativ ohne ein Positiv geben. Deshalb, wenn das Positiv dem Negativen näher kommt, wird das Negative vom Positiven verschluckt. Der Schatten und das Positive kommen zusammen, und das ist es, was es dann zum Positiven macht. Und wenn all die alten Dinge, die die Bibel im Alten Testament sagt, der Schatten der Dinge waren, die kommen werden, dann war Christus der Schatten der Dinge, die kommen werden. Wir können also an den alttestamentlichen Vorbildern sehen, wo er sich entschied, seinen Namen zu platzieren und für jetzt. Nun, wie der Schatten den Boden bedeckt, sagte ich, ist das Negativ ein Typ, so können wir, die Anbeter, auch die Schatten des Alten Testaments sehen, die im Positiven des Neuen vergehen. Nun, alle Feste, die Feiertage, das ganze Heiligtum, alle Hölzer, alles im Heiligtum, alles typisierte Christus. Alle Opfergaben, alle Gesetze, alles war ein Abbild von Christus. Wir haben es hier im Tabernakel immer wieder durchgenommen. Dann sehen wir daran, dass jedes Bekenntnis, jede Kirche und jede Konfession weit hinten zurückbleibt. Es ist überhaupt nicht im Rennen. Jedes Glaubensbekenntnis, jede Kirche, jede Konfession ist vollständig ausgeschlossen. Es gibt überhaupt keinen Platz für sie. Nichts wird im Alten Testament oder irgendwo in der Bibel über die Kirche abgebildet als die erzwungene Einheit des Turms von Babel. Das ist das Einzige, was die Einheit typisiert. Denn es war durch Nimrod, einen üblen Mann, der auszog und alle kleinen Länder zwang, sich an einem Ort zu versammeln und zu diesem großen Turm. Es war religiöse Anbetung, selbstverständlich, aber sie wurde nicht im Wort Gottes anerkannt. Da ist es also, wo die konfessionelle Religion gezeigt wird, der Turm von Babel im Alten Testament. Wobei diese Religion sicherlich eine Religion war, aber nicht die Religion des Wortes Gottes. Gott hat sich nicht dafür entschieden, seinen Namen in irgendeine Konfession zu tun. Ich möchte die Schriftstelle dafür haben, wenn es so ist. Ich weiß, dass sie behaupten, er habe es getan, aber er hat es nicht getan. Er kann seinen Namen nicht an viele Orte setzen, denn er hat gesagt, dass er seinen Namen an einen Ort setzt. Und dieser eine Ort, jede unserer Konfessionen will sagen, dass sie dieser Ort sind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aber wo hat er seinen Namen angebracht nun? Und zunächst einmal, wie lautet sein Name? Wir müssen herausfinden, wie Gottes Name lautet, bevor wir erkennen können, was es ist, das er an diesem Ort platziert. Nun, wir stellen fest, dass er viele Titel hatte. Er wird genannt, er wurde Vater genannt, was ein Titel ist, und er wurde Sohn genannt, was ein Titel ist, er wurde Heiliger Geist genannt, was sein Titel ist. Er wird Rose von Sharon genannt, was sein Titel ist. Lilie des Tales, ein Titel, Morgenstern, Jehova Jireh, Jehova Rapha, sieben verschiedene zusammengesetzte Erlösernamen, aber sie alle waren Titel. Keiner von ihnen war ein Name. Aber er hat einen Namen. Als er Moses begegnete, hatte er noch keinen Namen und er sagte zu Moses, ich bin, der ich bin. Und als wir Jesus auf der Erde sehen, spricht er im 6. Kapitel des Hebräerbriefs, ich bitte um Verzeihung, im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, sagt er, ich bin, der ich bin. Sie sagten, weshalb, du bist ein Mann, nicht älter als 50 Jahre und sagst, du hast Abraham gesehen? Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Und ich bin war derjenige, der brennende Dornbusch, die Feuersäule, die im brennenden Dornbusch war, damals in den Tagen von Moses, der ich bin, der ich bin. Und nun finden wir heraus, dass Jesus auch sagte, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Dann muss der Name des Vaters Jesus sein, das ist richtig. Der Name des Vaters ist Jesus, weil Jesus zu ihnen sagte, ich trage den Namen meines Vaters. Ich komme im Namen meines Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Dann war sein Name Jesus und Gabriel nannte ihn Jesus, die Propheten nannten ihn Jesus und er war absolut Jesus. Vor seiner Geburt nannte sogar der heilige Prophet seinen Namen Emmanuel, welches Gott mit uns bedeutet. Dann wurde Gott im Fleisch manifestiert, um die Sünde der Welt wegzunehmen und indem er das tat, wurde ihm der Name Jesus gegeben. Also Jesus ist der Name, und der Name wurde in einen Menschen gelegt, nicht in eine Gemeinde, nicht in eine Konfession, nicht in ein Glaubensbekenntnis, sondern in einen Menschen. Er beschloss, seinen Namen in Jesus Christus zu platzieren. Nun finden wir heraus, dass er dann der Ort der Anbetung Gottes wird, wo man ihn anbetet. Sogar schon bevor er geboren wurde, wurde sein Name Jesus genannt. Es war so wichtig, dass er seiner Mutter durch den Engel Gabriel mitgeteilt wurde, dass sein Name Jesus, Sohn Gottes, genannt werden würde, was er auch war. Da haben wir ihn also. Das allein ist es. Es ist für ihn allein Gottes erwählter Ort der Anbetung, den Ort, den Gott gewählt hat, um den Menschen zu begegnen, war nicht in einer Kirche, nicht in einer Konfession, nicht in einem Glaubensbekenntnis, sondern in Christus. Das ist der einzige Ort, an dem Gott einem Menschen begegnen wird und er Gott anbeten kann, ist in Christus. Das ist der einzige Ort. Egal ob du Methodist, Baptist, Katholik, Protestant oder was auch immer du bist, es gibt nur einen Ort, an dem du Gott richtig anbeten kannst und das ist in Christus. In Römer 8,1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist das Evangelium. Wir können uns über Glaubensbekenntnisse streiten, wir können uns über menschengemachte Theorien streiten. Du kannst in eine methodistische Kirche gehen, du musst ein Methodist sein, ein Baptist, ein Katholik, aber wenn du einmal in Christus hineingetauft bist und ein Glied seines Leibes wirst, dann gibt es keine Differenzen. Die Zwischenwände der Trennung sind niedergerissen und du bist frei, weil du in Christus Jesus bist. Und du betest Gott im Geist und in der Wahrheit an, wenn du in Christus Jesus bist. Es ist Gottes Plan für dich, dass du ihn in Christus Jesus anbetest. Nun, keine Kirchenkonfession kann dies behaupten, niemand kann das beanspruchen. Wie könnt ihr es wagen, solche Behauptungen aufzustellen? So etwas zu tun wäre ein antichristlicher Geist, ein Wegnehmen von Christus, ein Wegnehmen von ihm. Ihr könnt das nicht tun. Christus ist der einzige Ort, an dem Gott den Anbetern begegnet. Sie sagen heute, ich habe Leute gehabt, die mir sagten, ein Mann rief mich vor nicht allzu langer Zeit in Bowman, Texas an. Er sagte, Herr Brenham, wenn Ihr Name nicht in unserem Gemeindebuch steht, können Sie nicht in den Himmel gehen. Würdest du jemals so etwas denken? Glaubt so eine Sache bloß nicht. Sie denken, man muss dieser bestimmten Kirche angehören, sonst kann man nicht in den Himmel kommen. Das ist verkehrt. Das zu glauben ist antichristlich. Ich sage dies, wenn du so einem Geist glaubst, bist du verloren. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du verloren bist, weil es von dem wegnimmt, was Gott getan hat. Gott hat seinen Namen nie in eine Kirche gelegt. Er hat ihn in seinen Sohn, Christus Jesus, gelegt, als er und sein Sohn eins wurden. Das ist der wahre Ort der Anbetung. Kein anderes Fundament ist gelegt, kein anderer Fels. Auf Christus, dem Felsen, stehe ich. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Konfessionen werden zerbröckeln und fallen, Nationen werden vergehen. Aber er wird für immer bleiben. Kein anderer Ort, den ein Mensch finden kann, um Gott anzubeten, dass Gott zu ihm zurückspricht, kein Ort außer in Christus Jesus. Das ist der einzige Ort, den Gott gewählt hat, um seinen Namen anzubringen und der einzige Ort, an dem er den Menschen begegnet, um anzubeten. Du bist verloren, wenn du etwas anderes glaubst. Beachtet, alle 7 jüdischen Feste wurden am selben Ort abgehalten. Sie haben nie ein Fest hier für die Methodisten, eines hier für die Baptisten, eines dort für die Presbyterianer, eines hier hinten für die Katholiken und eines für die Protestanten gehalten. Alle 7 Feste wurden am selben Ort begangen. Das ist ein sehr schöner Typ hier. Wir sind gerade durch die 7 Gemeindezeitalter gegangen, um zu zeigen, dass Gott alle 7 Gemeindezeitalter im Wort bewahrt hat. Denn jedes Gemeindezeitalter hat einen Teil des Wortes hervorgebracht. Und immer wenn sie es hervorbrachten, sahen sie das Licht, genau wie die Menschen, die als Erste entdeckten, in Jesu Namen zu taufen. Was taten sie? Sie machten eine Konfession daraus und es starb genau dort. Dann hat sich Gott direkt in jemand anders begeben. Er wird nicht in einem dieser Glaubensbekenntnisse und Dogmen bleiben, er hat nichts damit zu tun. Es gibt nichts Verdorbenes an Gott. Gottes Wort ist heilig, unverfälscht. Christus ist Gottes zentraler Punkt der Anbetung. Er ist Gott. Alle 7 Feste müssen an diesem einen Ort gehalten werden. Man konnte das Fest nicht an einem anderen Ort halten. Aber die 7 Feste des Jahres müssen an einem Ort gehalten werden. Deshalb mussten die 7 Gemeindezeitalter von dem einen einzigen Ort ausgehen. Das war Christus, der in allen 7 Gemeindezeitaltern sprach. Das ist genau richtig. Der Typ der 7 Gemeindezeitalter. Aber sie machten daraus Konfessionen. Nun lass uns einen anderen Typ betrachten, während wir dabei sind. Das ist der Typ des Passas, der Jesus vorschattierte. Wir sehen hier das Blutopfer durch den Tod. Das Blutopfer war der Ort, der Christus vorschattierte. Kann eine Konfession bluten? Könntest du dir vorstellen, dass eine Gemeinde blutet, eine Konfession blutet? Sicherlich nicht. Es braucht Blut, um aus einem Leben zu bluten. Und das Leben, hier kommt Jesus durch das Lamm ins Blickfeld. Das Lamm war ein Typ auf Christus und deutete auf Christus hin, denn er war das Lamm Gottes, das Johannes vorstellte, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir finden Jesus hier im 12. Kapitel von Exodus zum Vorschein kommen. Beachtet, es war der einzige Ort, an dem der Tod nicht zuschlagen konnte. Wenn der Tod im Begriff war, das Land heimzusuchen, muss es einen bestimmten Ort geben. Alle, die sich unter diesem befanden, starben. Nur ein Ort. Das heißt nicht, dass es ein Haus war, aber es gab einen Ort, an dem das Lamm getötet wurde. Wo das Blut des Lammes war, konnte der Todesengel nicht zuschlagen, denn es war der eine Ort, an den Gott seinen Namen gesetzt hatte. Und dieses Lamm wurde dort am Anfang benannt, ein Lamm. Beachtet, es war der eine Ort, den er nicht schlagen konnte, und genauso ist es auch heute. Es gibt nur einen Ort, den der geistliche Tod nicht treffen kann, der ist das Wort. Der Tod kann das Wort nicht treffen, weil es das lebendige Wort Gottes ist. Aber wenn man ihm Glaubensbekenntnisse beifügt, zieht sich das Wort zu sich selbst zurück. Es wird sich trennen wie Wasser von Öl. Du kannst es nicht miteinander vermischen. Deshalb seht ihr, wenn das Glaubensbekenntnis in eine Konfession kommt, laufen sie alle dem Glaubensbekenntnis hinterher und das Wort stirbt aus und geht mit jemand anderem weiter. Und es nimmt weiter zu. Es nimmt an Fahrt auf, während es von der Rechtfertigung über die Heiligung und die Taufe im Heiligen Geist und weiter bis hin ins Korn geht. Seht ihr den Weg, den Gott beschritten hat? Er bringt seinen Namen die ganze Zeit auf demselben Weg herab, denn er ist das Wort. Beachtet, es kann nicht sterben. Das Wort des Lebens kann nicht sterben. Beachtet, wie vollkommen jetzt. Dem Todesengel war es nicht verboten, Ägyptens großes intellektuelles Volk zu schlagen. Es war ihm nicht verboten, seine heiligen Ländereien, seine großen Gebäude, seine Pharaonen oder die Priester des Landes zu schlagen. Dem Engel war es nicht verboten, zuzuschlagen. Er konnte jedes Gebäude, jeden Ort, jeden treffen, aber er konnte nicht dort zuschlagen, wo das Lamm war. Der Tod kann nicht zuschlagen, wo dieser vorgesehene Ort Gottes ist, und das ist im Lamm. Man beachtet, dass es ihm nicht einmal verboten war, Israel oder seine hebräischen Priester oder eine ihrer Konfessionen zu schlagen. Alle müssen an Gottes auserwählten vorgesehenen Ort sein, oder der Tod schlug zu. Gemeinde, wo auch immer du bist, wozu du gehörst, macht für mich keinen Unterschied. Aber es gibt eine Sache, die ihr wissen müsst. Ihr müsst in Christus sein oder ihr seid tot. Du kannst außerhalb von ihm nicht leben. Eure Gemeinde mag als Gebäude in Ordnung sein, eure Gemeinschaft mag als Menschen in Ordnung sein, aber wenn du den Leib, das Blut, das Wort Jesu Christi leugnest, bist du in dem Moment tot, in dem du es tust. Es ist der von Gott auserwählte Ort der Anbetung. Genau dort ist es, wo sein Name ist. Dort hat er beschlossen, seinen Namen anzubringen. Nicht in die Gemeinde, sondern in den Sohn Jesus Christus. Beachtet, Sicherheit liegt nur in dem Ort, den er erwählt hat, in seinem Lamm und in dem Namen des Lammes. Bemerkt, es war ein männliches Lamm. Ein Er, nicht eine Sie. Nicht eine Gemeinde, Sie, sondern sein Name, nicht ihr Name. Wo er den Menschen begegnen wollte, war nicht in ihrem Namen, sondern in seinem Namen. Er, das Lamm. Nun, wir sagen, die Gemeinde, die große, mächtige Gemeinde, sie hat dies getan und sie hat das getan. Sie hat die Stürme aufgefangen. Wir haben an Anzahl zugenommen. Wir sind groß an Zahlen. Wir sind eine mächtige Gemeinde. Sie ist eine große Sache. Aber Gott hat nie etwas von einer Sie gesagt. Er sagte ihn. Ihn ist der Ort der Versammlung. Das Lamm, nicht die Gemeinde. Nicht ihr Name, sondern sein Name. Er hat nicht ihren Namen irgendwo hingestellt, sondern seinen Namen. In ihm. Deshalb müssen wir alles, was wir in Wort oder Tat tun, wir müssen es im Namen von Jesus Christus tun. Wenn wir beten, müssen wir im Namen von Jesus beten. Wenn wir um etwas bitten, müssen wir in Jesu Namen bitten. Wenn wir wandeln, müssen wir in Jesu Namen wandeln. Wenn wir reden, reden wir in Jesu Namen. Wenn wir taufen, müssen wir im Namen Jesu Christi taufen. Auf alles, was wir in Wort oder Tat tun, tu es im Namen Jesu Christi. Ein Mann sagte einmal zu mir, als wir darüber sprachen, Bruder Branham, meine Frau, ich tue nicht. Er sagte, ihr Name ist so und so. Er ist ein Prediger, sitzt jetzt vielleicht hier. Und er sagte, meine Frau, sagte er, sie hat meinen Namen bekommen. Ich werde einfach Jones sagen, weil es nicht Jones war. Er sagte, nun, sie muss nicht morgens aufstehen, den Besen holen und sagen, nun, ich fege den Boden im Namen von Jones. Und ich wasche das Geschirr im Namen von Jones und ich flicke die Kleidung im Namen von Jones. Er sagte, ich glaube nicht, dass man überhaupt einen Namen nennen muss. Ich sagte, ich glaube schon. Das ist richtig. Und er sagte, nun, warum, sie muss nicht sagen, alles, was sie tut, ist im Namen von Jones von Anfang an. Ich sagte, aber du bist nie auf die Straße gegangen und hast sie geholt und gesagt, komm schon, Jones. Sie musste erst durch eine Zeremonie, eine Heiratszeremonie, Jones werden. Wenn sie das nicht getan hat, lebst du im Ehebruch. Und wenn du auf eine andere Weise als im Namen Jesu Christi getauft wurdest, ist das eine Ehebruchtaufe, die in der Bibel nicht gefunden wurde. Danach, was du in Wort und Tat tust, tue alles im Namen von Jesus. Danach, was du tust. Aber zuerst musst du in seinem Namen kommen. Es sind heute Abend viele feine Frauen in diesem Gebäude, gute, treue Frauen, aber es gibt eine Frau, William Branham. Sie ist diejenige, die mit mir nach Hause geht. Sie ist diejenige, die meine Frau ist. Es gibt feine Leute in der Welt, gute Kirchen, aber es gibt nur eine Frau, Jesus Christus, und sie ist es, für die er kommt. Dort befindet sich sein Name. Dort ist es, wo seine Anbetung ist, in ihr und nur in ihr. Das ist wahr. O ja, mein Herr, wir sehen das als wahr an. Deshalb tun wir alles, was wir in Wort oder Tat tun, im Namen Jesu Christi. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel zur Errettung gegeben als der Name Jesu Christi. Die Apostelgeschichte sagt im 2. Kapitel 4,12, denn es sei euch kundgetan, dass kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den Menschen gerettet werden können, nur im Namen Jesu Christi. Amen. Ich hoffe, ihr versteht es. Der Name von Jesus Christus, jeder höchste Himmel trägt seinen Namen, die ganze Familie im Himmel wird Jesus genannt, sagt die Bibel, und die ganze Familie auf Erden wird Jesus genannt. Das ist also Gottes auserwählter Name und der Ort, an den er ihn gesetzt hat. Das ist sein Ort der Anbetung, ist in Jesus Christus. Nun, wir wissen, dass das so ist. Es gibt keinen anderen Ort der Anbetung als in ihm. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden können. Seiner ist Gottes Name der Erlösung. Gott hat einen Namen, der Jehova Jireh genannt wird. Jehova Rapha, Jehova Jireh, der Herr vergibt dir all deine Sünden. Jehova Rapha, der Herr heilt alle deine Krankheiten. Er hat viele Titel, aber er hat einen Namen der Erlösung, der dem menschlichen Geschlecht gehört. Und das ist der Name Jesus. Das ist sein Name, den er gewählt hat zu platzieren. Wo hat er ihn platziert? Er hat ihn in Christus gelegt. All die anderen Gemeindenamen, Satzungen, Titel, es ist tot, ihnen zu vertrauen. Wenn du darauf vertraust, dass die Methodistenkirche dich in den Himmel bringt, bist du verloren. Wenn du auf die Pfingstler vertraust, auf die Pfingstkirche, dass sie dich in den Himmel bringt, bist du verloren. In die Baptisten, die Lutheraner, die Presbyterianer, die Katholiken, in jede andere Kirche, wenn du auf ihren Namen, ihren Titel oder ihr Glaubensbekenntnis vertraust, bist du verloren, denn du kannst nicht einmal anbeten, bevor du nicht in den Ort der Anbetung gekommen bist. Amen. Das ist der einzige Ort, an dem Gott dem Anbeter begegnet. Das ist der Ort, an dem er seinen Namen angebracht hat. Alle anderen, wenn du auf sie vertraust, wirst du sterben. Hier auch. Hier ist ein weiterer Hinweis auf Jesu, die Schriftstelle, die ich mir notiert habe. Auch hier hat er es vorschattiert. Er muss ohne Makel sein. Der Ort, an dem er seinen Namen platziert, dieses Lamm, muss ohne Makel sein. Nun, welcher Konfession oder welchem System kann man dies zuordnen? Welcher Gemeinde, katholisch, protestantisch, jüdisch oder was auch immer, welchem System, welcher Konfession kann man das anhängen, die keinen Makel aufweist? Es ist alles verworfen und abgelehnt. Aber es gibt einen Ort, Halleluja, dieser Ort ist in Jesus Christus, an ihm ist kein Makel, in ihm ist kein Fehler. Das kann man nicht an ihm festmachen. All diese Leute, die das versuchen, sagen, ihre Kirche sei ohne Fehler und all das. Es ist schmutzig, Wortbrecher, Liebhaber, halbtot, laodizeisch, Satzungen, aber es ist nicht die Wahrheit. Aber sogar Pilatus selbst, sein Feind, sagte, ich kann keinen Fehler an ihm finden. Sein eigener Feind bezeugte, dass es keine Schuld an ihm gab. Man kann ihm keine Sünde anhängen. Er sagte zu den Priestern seiner Zeit, wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Wer kann mir zeigen, dass ich ein Sünder bin? Nennt mir eine Kirche, die sagen kann, dass sie nie etwas Falsches getan hat. Ehrlich gesagt, gibt es kaum eine von ihnen, die nicht gemordet und alles andere getan hat, was es auf dem Veranstaltungskalender zu tun gibt. Da nennen sie sich immer noch, nein, es ist nicht Gottes Versammlungsort der Anbetung in irgendeinem Glaubensbekenntnis oder einer Konfession. Meine Freunde, ich möchte keine Gefühle verletzen, aber ich bin für eine Botschaft verantwortlich und diese Botschaft lautet, kommt heraus aus diesem Chaos. Und wenn ich euch auffordere, herauszukommen, wo werde ich euch dann hinbringen? Würde ich euch in den brennenden Tabernakel bringen? Er ist genauso ein Fehler wie jeder andere auch. Aber es gibt einen Ort, an den ich euch bringen kann, an dem ihr sicher seid vor dem Tod, bewahrt seid, das ist in Jesus Christus, Gottes Ort der Anbetung. Das ist der Ort, den ich euch heute Abend vorstelle, wo Gott seinen Namen angebracht hat, wo er versprochen hat, jedem Menschen zu begegnen, der dorthin kommt, er würde mit ihm anbeten und mit ihm feiern. Das ist in Christus, nicht in irgendeiner Kirche, keinem Tabernakel, sondern in Christus. Er ist Gottes Tabernakel. Er ist der Ort, in den Gott selbst hineinkam und in ihm wohnte. Dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe zu wohnen. Dort hat Gott gewohnt, hat seinen Namen gebracht und ihn auf Jesus Christus gelegt. Deshalb wurde sein Name in einen Mann gelegt, seinen Sohn, Jesus Christus, in dem er selber wohnte, und zwar in dieser Wohnstätte. Worauf in einem Typus das alte Jerusalem, die alten Feste, der alte Tempel ein Typ war, als der Rauch hereinkam, an dem Tag, an dem die Lade des Bundes hineinging und sich niederließ und man die Stimme Gottes aus ihr hörte. So hörte man die Stimme Gottes, als sie in die Hütte Jesu Christi kam, wovon die alte natürliche ein Typ und ein Schatten der neuen war. Und als er in Christus hineinkam, sagte er, dies ist mein geliebter Sohn, in dem es mir gefällt zu wohnen. Und ich will den Ort erwählen, wo ich meinen Namen hinlege, wo ich den Menschen begegne und wo ich anbeten will. Gott erwählte den Ort, nicht in irgendeiner Gemeindekonfession, sondern in Jesus Christus, ja mein Herr. Er muss auch ohne Makel sein, wie ich gesagt habe. Keine Konfession kann das von sich behaupten. Wenn sie das tun, sind sie Antichristen. Nun, wir finden es hier heraus, beachtet wieder seine Schattierung. Das Lamm muss aufbewahrt werden. Das steht in 2. Mose 12, wenn ihr es aufschreibt, 2. Mose 12, 3 bis 6. Das Lamm muss 4 Tage aufbewahrt werden, um geprüft zu werden, ob es würdig ist, schon geopfert zu werden. Es muss 4 Tage lang immer wieder untersucht werden, um zu sehen, ob es einen Makel hat, ob es irgendeine Krankheit hat, ob mit dem Lamm etwas nicht stimmt. Es muss 4 Tage lang aufbewahrt werden. Nun, ich weiß, jemand könnte denken, dass das ein bisschen am 14. Tag geschlachtet wurde, aber erinnert euch, sie nahmen das Lamm am 10. Tag des Monats und schlachteten es am 14. Tag des Monats. Seht ihr, welches 4 Tage lang aufbewahrt wurde. Nun, Jesus, das Lamm mit dem Namen Gottes, ging in Jerusalem ein und kam erst nach seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung wieder heraus. Er wurde 4 Tage und 4 Nächte lang unter Kritikern verwahrt. Wie vollkommen wurde dieses Lamm typisiert? 4 Tage lang wurde es aufbewahrt. Das war, als Pilatus sagte, ich kann keinen Fehler an ihm finden. Eine weitere Vorschattierung von ihm, kein Knochen konnte in ihm gebrochen werden, was perfekt war, als sie es nicht konnten. Beim Töten des Opfers konnten sie keinen einzigen Knochen brechen. Wenn es getan worden wäre, wäre es abgelehnt worden. Und sie hatten den Hammer schon ausgeholt, um die Knochen in den Gebeinen Christi zu brechen, als sie sagten, er ist schon tot. Sie durchbohrten seine Seite und fanden Blut und Wasser. Beachtet wieder eine andere große Sache hier. Ich will es nicht übergehen, denn er wurde in der Opfergabe dem Speisopfer dargestellt. Ich erinnere mich, dass es in der Bibel einmal eine Schule gab, die Schule der Propheten genannt wurde, und es war eine ziemlich gute Schule. Und wir erfahren, dass Elia eines Tages in diese Schule ging und sie sagten, sie baten ihn zu gehen und sagten, wenn du hier bist, sind die Dinge zu geradlinig. Sie wollten also, dass er weggeht. Und sie gingen los, um ihm ein Abendessen zu beschaffen, und ein paar Priester oder Propheten gingen los, um Erbsen zu besorgen, damit sie ihm ein Abendessen machen konnten. Und als sie das taten, sammelten sie eine große Schürze voll davon, und als sie zurückkamen, waren es wilde Kürbisse, die giftig waren. Und sie warfen sie in den Topf, und es begann zu kochen, und jemand sagte, wehe, der Tod ist im Topf. Jetzt können wir nicht einmal mehr essen. Und Elia sagte, bringt mir eine Handvoll Mehl. Und er nahm das Mehl und warf es in den Topf und sagte, esst, der Topf ist geheilt, das Speisopfer war Christus. Jeder Grat muss gleich gesetzt werden und jedes kleine Stückchen Mehl musste für das Speisopfer gleich gemahlen werden, um zu zeigen, dass er der Heiler ist und er ersetzt und nimmt den Tod weg und bringt Leben durch die beiden Gesetze. Halleluja. Wo der Tod ist an einem Ort, wenn Christus hereinkommt, kommt das Leben herein. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wo der Tod war, da wurde das Leben, weil Christus hineingebracht wurde, das Speisopfer. Was für eine großartige Lektion wären diese Dinge, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, sie auszubreiten. Nun beachtet. Kein einziges Wort der Schatten versagt. Kein einziges Wort des Schattens ist je fehlgeschlagen. Alles ist vollkommen typisiert. Er ist Gottes auserwählter Ort der Anbetung und Gottes Name ist ihm gegeben. Er ist Gottes Ort der Anbetung und Gottes Name ist ihm gegeben. Er ist das Wort Gottes und er ist der Name Gottes. Er ist beides, das Wort Gottes und der Name Gottes. Er war das fleischgewordene Wort. Er war das Wort Gottes, das Lamm Gottes, der Name Gottes und er war Gott. Das ist es, was er war, der auserwählte und einzige Ort der Anbetung zu Gott. Und Gott lehnt jeden anderen Ort ab, außer in Jesus Christus. Du kannst ihn nicht irgendwo anbeten. Er sagte, vergeblich beten sie mich an und lehren als Lehrer die Gebote der Menschen. Heute haben wir Glaubensbekenntnisse, Dogmen und alles, die lehren, dies ist der Weg und das ist der Weg. Und Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kann zu Gott kommen, außer durch mich. In anderen Worten, ich bin die Tür zum Schafstall. Alle, die draußen sind, sind Diebe. Er ist der einzige Zugang. Er ist die Tür, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, alles, was es dort gibt. Der einzige Eingang, der einzige Ort, die einzige Anbetung, der einzige Name. Alles ist an Jesus Christus gebunden. Das ganze Alte Testament ist an ihn gebunden, das Neue Testament ist an ihn gebunden und die Gemeinde heute ist durch das Wort seines Gebotes an ihn gebunden. Es gibt keinen anderen Ort, keinen anderen Namen oder irgendwo, wo Gott jemals versprochen hat, einem Menschen zu begegnen, nur in Jesus Christus, seinem erwählten Ort der Anbetung. Beachtet, Gott hat versprochen, seine Anbeter nur an diesem einen Ort zu begegnen und dies ist nach seiner eigenen Wahl. Nicht durch unsere Wahl, nicht durch unser Denken, sondern durch sein Denken, seine Wahl. Und es wäre der Ort, wo er seinen Namen hinsetzte, wo er wählte. Wir sehen also, dass wir herausfinden, wo sein Name war, was er gewählt hat. Durch seine eigene Wahl. Nun, da wir den Ort gefunden haben, an den er seinen Namen gesetzt hat, das ist in Christus Jesus und es gibt keinen anderen Ort oder keinen anderen Namen. Seid ihr damit zufrieden? Sagt Amen. Nun, die Sache ist die, wenn wir herausfinden, wo der Ort ist, der Ort der Anbetung wird nirgendwo akzeptiert, nur in Christus. Du kannst Buße tun, du kannst das tun, aber du betest noch nicht an, du bittest um Vergebung. Petrus sagte, am Pfingsttag, als sie sahen, dass sie alle mit Zungen redeten und große Zeichen und Wunder geschahen, da fingen sie an zu lachen, die Gemeinde tat es und sagten, diese Männer sind voll neuen Weins, sie handeln wie betrunkene Menschen. Maria, die Jungfrau, alle waren sie beisammen, 120 an der Zahl, und sie taumelten wie Betrunkene und redeten in Zungen und taten so. Sie sagten, diese Männer sind voll von neuem Wein. Petrus aber stand auf und sagte, Männer und Brüder, diese Männer sind nicht voll neuen Weins, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages. Dies aber ist das, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, über meine Mägde und Knechte will ich von meinem Geist ausgießen. Ich werde Zeichen zeigen in den Himmeln oben und auf der Erde Feuer, Feuersäulen und Rauchschwaden. Es wird geschehen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird, dass wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Als sie dies hörten, wurden sie in ihrem Herzen getroffen und sagten, Männer und Brüder, was können wir tun? Petrus sagte, tut Buße an jeder von euch und lasst euch auf den Namen des Herrn Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt für alle künftigen Geschlechter. So, das haben wir gefunden. Nun möchten wir herausfinden, wie wir in ihn hineinkommen. Wie kommen wir in diesen Ort der Anbetung hinein? In 1. Korinther 12 wird das geklärt. Denn durch einen Geist, nicht durch eine Kirche, nicht durch ein Glaubensbekenntnis, nicht durch einen Pastor, nicht durch einen Bischof, nicht durch einen Priester, sondern durch einen Heiligen Geist sind wir alle in einen Leib getauft, welcher der Leib Jesu Christi ist und untertan jeder Gabe, die in diesem Leib liegt. Ja, mein Herr, kein Beitritt, kein Rezitieren von Glaubensbekenntnissen, kein Aufpumpen, Herablassen, Hände schütteln, nichts anderes, aber durch die Geburt sind wir in den Leib Jesu Christi getauft. Amen. Durch einen Heiligen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Und was ist dieser Leib? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wie können wir in diesem Leib sein und auch nur ein Wort davon leugnen oder es irgendwo anders hinstellen, dass es nicht mal im Leib ist? Wie können wir das je tun? Gottes auserwählter Ort. Beachtet. Und wenn du wirklich in ihn hineingetauft bist, ist der wahre Beweis, dass du ihm, dem Wort, glaubst. Wie kannst du ein Teil von ihm sein und ihn dann verleugnen? Wie kann ich verleugnen, dass meine Hand ist? Wenn ich das tue, dann ist etwas mental nicht in Ordnung mit mir. Und wie kann ich, wenn mit mir etwas mental nicht stimmt, wenn ich leugne, dass das meine Hand ist, wenn ich leugne, dass das mein Fuß ist, dann stimmt etwas geistig nicht mit dem Gläubigen, der ein Wort leugnet, das Gott jemals verheißen hat. Da ist etwas geistlich verkehrt mit diesem sogenannten Gläubigen. Du kannst nicht einen Buchstaben von ihm verleugnen, weil du ein Teil von ihm geworden bist. Du bist ein Teil von ihm, weil du durch den Heiligen Geist in ihn hineingetauft wurdest, der dich in den Leib Jesu Christi gebracht hat. Was für eine wunderbare Sache. Gott hatte einen bestimmten Ort, an dem er Abraham begegnete, und dort betete Abraham an. Durch das ganze Testament hindurch und sein verheißenes Wort wird durch ihn in dir ausgelegt werden. Habt ihr das verstanden? Das Wort, das er versprochen hat, an dem Tag zu erfüllen, an dem du lebst, du wirst ein geschriebener Brief Gottes sein, der von allen Menschen gelesen wird. Nicht, was du behauptest, sondern was Gott durch dich tut, wird lauter sprechen als alles, was du behaupten könntest. Gott sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das spricht durch dich. Er sprach von diesem Zeitalter, was jetzt sein würde. Die Gläubigen dieses Zeitalters haben das zu glauben, was er heute verheißen hat. Einfach so, wie sie in die Arche kommen mussten, um gerettet zu werden, aus Ägypten gehen mussten, um gerettet zu werden, müssen sie in Christus hineinkommen, um jetzt gerettet zu werden, in die Wortbotschaft, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Wie kommst du hinein? Durch die Taufe. Taufe wovon? Wasser? Durch den Heiligen Geist. Einen Geist sind wir alle in diesen einen Leib getauft. Und sein verheißenes Wort, du wirst es nicht auslegen müssen, er wird es durch dich auslegen, was du tust, was er zu tun verheißen hat. Die Gemeinde, die ihm nachfolgt, wird ihm so sehr ähneln, bis die Menschen es wissen werden. Schaut euch Petrus und Johannes an, als sie über die Heilung eines Mannes am Tor, welches das Schöne genannt wurde, befragt wurden. Sie sagten, die Priester hätten gemerkt, dass sie beide unwissende und ungelehrte Männer waren, aber sie hatten erkannt, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Aufgrund von was? Sie taten die Dinge, die er tat. Er muss sich um die Angelegenheiten des Vaters kümmern. Und heute muss es dasselbe sein. Nun, denkt daran, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Denn Gott begegnet dir in ihm, dem einzigen Ort, den es gibt, denn dort hat er sich entschieden, seinen Namen zu platzieren, in Jesus. Jesus ist der Name Gottes. Beachte, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Titel zum Namen Jesus Christus. Als Matthäus sagte, darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie wird dies heute fehlinterpretiert und gesagt? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es steht nicht einmal geschrieben. Es heißt im Namen Einzahl des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Vater ist kein Name, Sohn ist kein Name, Heiliger Geist ist kein Name. Es handelt sich um einen Titel. 10 Tage später stand Petrus auf und sagte, tut Buße an jeder von euch und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Hat er dann getan, was er ihm sagte, dass er es nicht tun sollte? Er tat das, was er ihm sagte, zu tun. Der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist der Herr Jesus Christus. Jeder Mensch im Neuen Testament wurde auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Kein einziger Mensch in der Bibel wurde jemals auf die Titel Vater, Sohn, Heiliger Geist getauft. Das hat es nie gegeben, bis das Glaubensbekenntnis von Nicäa in Nicäa, Rom, festgelegt wurde. Es war eine Anordnung der katholischen Kirche, die dasselbe im Katechismus bestätigte. Ich hab's, das stimmt. Fakten unseres Glaubens und so weiter. Dass es absolut ein römisch-katholisches Glaubensbekenntnis ist. Sie werden euch sagen, dass es nicht in der Bibel steht, aber sie sagen, dass sie die Macht haben, die Worte zu ändern, wenn sie es wollen, wegen des Papstes. Ich stimme nicht überein. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wer ein Wort aus dieser Bibel nimmt, sagte Jesus, oder ein Wort hineinstellt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden. Ein Wort. Nicht ein Satz oder ein Absatz, sondern ein Wort. Wer auch nur ein Wort nimmt. Am Anfang hat Gott sein Volk mit seinem Wort geschützt. Ein einziges Wort, das missgedeutet wurde, verursachte jeden Tod, jeden Herzschmerz, jeden Kummer. Eva, sie hat nie einen Satz gebrochen. Sie hat ein Wort gebrochen. Als Jesus in der Mitte des Buches kam, das war der Anfang des Buches. Als Jesus in der Mitte des Buches kam, was sagte er? Es steht geschrieben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Im letzten Teil des Buches der Offenbarung, dem 22. Kapitel, dem 18. Vers, dem allerletzten Teil der Bibel, spricht Jesus selbst und sagt, ich bezeuge, dass wenn irgendjemand auch nur ein Wort aus diesem Buch nimmt oder ihm ein Wort hinzufügt, sein Teil aus dem Buch des Lebens genommen wird, weil er ein falscher Prophet ist und das Volk irregeführt hat und ihr Blut wird von seiner Hand gefordert werden, weil er das getan hat. Wir müssen diesen einen Ort der Anbetung bewahren. Das ist Jesus Christus, das Wort, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. In Ordnung. Denkt daran, da gibt es keinen anderen Ort zur Anbetung, nicht einen Ort. Gott hat ihn auserwählt. Johannes damals an der Nahtstelle zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Hört gut zu, merkt genau hin. Johannes, der große Adler, kam eines Tages aus der Wildnis geflogen, seine großen Flügel ausgebreitet. Er ließ sich am Ufer des Jordans nieder, ein großer Adlerprophet, der die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament schlug, und er rief sie von rechts und links. Er rief einen Tag der Buße aus. Da kamen die Pharisäer und Sadduzäer heraus und er sagte, fangt nicht an, in euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott imstande ist, aus diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Oh mei! Als er anfing, sein Evangelium auszuwerfen und zu sagen, da steht einer unter euch, den ihr nicht kennt. Ich habe ihn noch nicht identifiziert, aber ich werde ihn erkennen, wenn er kommt. Ich bin nicht würdig, ihm den Schuh zu lösen, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und sein Fächer ist in seiner Hand. Er wird seinen Boden gründlich reinigen und er wird die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dieser große Evangeliumsadler saß da, als er seine großen Drohungen ausstieß und der Schmutz herauskam, oder Herodes, der damalige Herrscher, der Proklamator, heiratet die Frau seines Bruders. Und kannst du dir vorstellen, dieser große Evangeliumsadler, der da sitzt und zu dieser Sache schweigt? Einige von ihnen sagten, predige jetzt nicht über Heirat und Scheidung, Johannes, weil dort sitzt Herodes. Er ging direkt auf ihn zu und sagte, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. So ist es. Was war es? Er war dieser Adler aus der Wildnis. Er wurde nicht unter den Ängsten und Drohungen der Menschen irgendeiner Konfession trainiert, sondern er wurde unter der Macht des allmächtigen Gottes trainiert, um zu wissen, was richtig wäre. Er erkannte die Identifikation des Messias. Halleluja. Das Wort bedeutet, preis sei unserem Gott. Hab keine Angst, ich habe bisher noch niemanden verletzt. Ich bin nicht aufgeregt, ich weiß genau, wo ich stehe. Oh, wenn ich an ihn denke, diesen großen Adler, dort draußen fliegen und sich setzen. Er sagte, ich werde ihn erkennen, wenn er kommt. Eines Tages stand er dort und predigte. Die Priester waren auf der anderen Seite und sagten, du meinst, es werde eine Zeit kommen, in der das tägliche Opfer abgeschafft wird, dieser große Tempel, den wir gebaut haben, und all die Arbeit, die wir geleistet haben, wir großen Konfessionen? Er sagte, es wird eine Zeit kommen, in der das alles weggetan wird. Sie sagten, das kann nicht sein, du bist ein falscher Prophet. Und er schaute sich um und sagte, seht, dort ist er. Dort ist Gottes auserwählter Ort der Anbetung. Dort ist das Lamm, das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er sagte nicht, hier kommt der Methodist, hier kommen die Baptisten oder die Katholiken. Er sagte, dort kommt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die einzige Sicherheitszone, die es gibt, ist in diesem Lamm Gottes. In ihm allein ist der Rettung. Nicht in irgendeiner Kirche, irgendeinem Glaubensbekenntnis, irgendeinem Volk, irgendeinem Vater, irgendeiner Mutter, irgendeinem heiligen Mann oder etwas, einem heiligen Ort. Es ist in dem heiligen Gott, dem Herrn Jesus Christus, wo Gott seinen Namen zur Erlösung auf einen Menschen gelegt hat, der den Preis für uns Sünder bezahlt hat. Das ist der einzige Ort, an dem es Erlösung gibt. Das ist der Fels, auf dem ich stehe. Johannes identifizierte ihn. Er sagte, ich kannte ihn nicht, als ich ihn heraufkommen sah, aber da draußen, wo ich zur Schule gegangen bin, nicht im Seminar, wie sein Vater, nicht als Priester ausgebildet, sondern in der Wildnis, wo er im theologischen Seminar des allmächtigen Gottes war, auf Gottes Wort wartend, nicht auf das, was irgendeine Gruppe von Männern ausgeheckt hatte, sondern auf das, was Gott darüber gesagt hatte. Und als Johannes aufschaute und den Geist kommen sah, sagte er, ich bezeuge, das ist er. Oh mein, dort ist dein Ort der Anbetung. Dort ist dein Zufluchtsort. Dort ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Keine Gemeinde, kein Glaubensbekenntnis oder sonst etwas, sondern das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Seht ihr, wie Johannes das platziert? Er sagte nicht, ihr Pharisäer habt recht, ihr Sadduzäer, Herodianer. Er sagte, dort ist das Lamm. Das ist der Ort. Er hat den Namen bekommen. Er ist der eine, kein anderer Name unter dem Himmel. Beobachtet jetzt, was Jesus über Johannes sagte. Eines Tages sandte Johannes zu ihm, um zu sehen, was er tat. Jesus sagte von ihm, er sei jenes große und leuchtende Licht, um ihnen den richtigen Weg zu zeigen, dem sie vor seinem Kommen, seinem ersten Kommen folgen sollten. Hört gut zu, verpasst es nicht. Jesus sagte, Johannes sei dieses Licht, Malachi 3. Kein Fehler. Der Prophet mit dem großen, leuchtenden Licht identifizierte Jesus als den einzigen, das Lamm. Alle anderen Lämmer, von denen die Priester sprachen, und all die anderen Dinge, waren töricht. Hier war das Lamm, der Mann mit dem großen, leuchtenden Licht, von dem Jesus sagte, dass er es sei. Malachi 3 sagte, ich werde meinen Boten vor meinem Angesicht hersenden, um den Weg zu bereiten. Und derjenige, der gesandt wurde, um den Weg zu bereiten, identifizierte ihn als den Ort. Das ist er. Es gibt keinen Irrtum. Das ist er. Ich sehe das Zeichen, das ihm folgt. Ich weiß, dass er es ist, ein Licht, das vom Himmel herabkommt und auf ihn herabkommt. Er war sicher, dass er das war. Da, mein Bruder, möchte ich dich zum Schluss etwas fragen. Wir könnten dies sagen. Ist uns in Malachi 4 nicht auch ein anderer Adler verheißen, eine Lichtsäule, die ihm folgen soll, um der irrenden Gemeinde heute zu zeigen, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13,8? Ist uns nicht ein anderer versprochen zu kommen, fliegen von der Wildnis? Amen. Das ist genau die Wahrheit. Wie treffend und passend ist das zu Lukas 17,30, wo der Menschensohn Adler sich selbst offenbaren wird, um alle anderen Anbetungsstätten wie Konfessionen und so weiter zunichte zu machen. Gott hat seinen Ort erwählt. Johannes sagte, dort ist er. Und dann wird uns das Gleiche für heute verheißen, Malachi 4, um die Herzen der Kinder umzukehren, um zu sagen, dass er nicht tot ist, dass diese Dinge nicht für ein anderes Zeitalter sind, dass die Taufe in Jesu Namen nicht für damals war, sondern dass er jetzt derselbe ist. Amen. Um alle anderen Orte der Anbetung zunichte zu machen, das ist es, was der Adler des letzten Tages tun soll, um zu zeigen, dass alles andere eine Torheit ist, Konfession ist Torheit, aber um sie mit demselben Zeichen, das er getan hat, darauf hinzuweisen, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Halleluja. Auch in Offenbarung 4,7 hatten wir vier Lebewesen, die wir gerade durchgenommen haben. Das erste, wie wir erfuhren, war der Löwe. Das war das erste Lebewesen, das auszog, um sich der Herausforderung jenes Tages zu stellen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Nach ihm kam das nächste Lebewesen, und wir erfahren, dass das nächste Lebewesen ein Stier war, also ein Lasttier, ein Opfer. In den Tagen der römischen Kathedrale starb die Gemeinde aus, das Opfer. Das nächste, was kam, war ein Mensch, ein Lebewesen mit dem Gesicht eines Menschen. Und dieser Mensch waren die Reformatoren, die Bildung des Menschen, die Theologie und so weiter. Aber das letzte Lebewesen, das fliegen sollte, das letzte Lebewesen, das kommen sollte, war gemäß der Bibel ein fliegender Adler. Halleluja. Und der Prophet sagte, an diesem Tag soll es Licht sein. Oh mein, an jenem Tag wird es Licht sein. Es hat einen Tag der Reformer gegeben, es hat einen Tag gegeben, der nur ein Schatten war, den man weder Tag noch Nacht nennen kann, aber zur Abendzeit, zur Zeit des Adlers. Es wird Licht sein zur Zeit des Adlers. Den Weg zur Herrlichkeit wirst du sicher finden. Im Wasserweg ist heute das Licht, begraben im kostbaren Namen Jesu. Jung und alt, tut Buße über alle eure Sünden. Der Heilige Geist wird euch sicher hineintaufen, denn die Abendlichter sind gekommen. Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. Amen. Es soll Licht werden um die Abendzeit. Gottes einzig auserwählter Ort der Anbetung. Oh, wozu ist diese Botschaft gekommen? Was wird er tun? Und an seinem Tag wird es Licht sein um die Abendzeit. Und was? Um seine Kinder nach Hause willkommen zu heißen, in das wahre verheißene Land mit derselben Feuersäule, die die Kinder Israels durch die Wüste führte. Gottes erwählter Ort der Anbetung, Jesus Christus, das ist der einzige Ort, den es gibt. Das ist der einzige Name, den Gott für die Errettung hat. So hat er die Familie im Himmel genannt, wenn sie auf der Erde ist, ist Jesus Christus. O Gemeinde, o Menschen, Sünderfreund, vertraue auf nichts anderes als Jesus Christus. Vertraut nicht auf irgendeinen Prediger, vertraut auf keinen anderen, der dich rettet, vertraue auf keine Gemeinde, auf kein Glaubensbekenntnis, auf keine Konfession, vertraue nur auf Jesus Christus, denn er ist das Licht der Stunde. Lasst uns unsere Häupter beugen. Es soll Licht werden zur Abendzeit, den Weg zur Herrlichkeit wirst du sicher finden. Im Wasserweg ist das Licht heute, begraben im kostbaren Namen Jesu. Jung und alt, tut Buße für alle eure Sünden. Der Heilige Geist wird sicher hereinkommen. Die Abendlichter sind gekommen. Es ist die Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. O Bruder, Schwester, wenn du noch nicht Buße getan hast, wenn du noch nicht im Namen Jesu Christi getauft bist, würdest du heute Abend diesen Anfang machen? Würdest du Gott die Gelegenheit geben, dich an dem Ort willkommen zu heißen, an dem du ihn anbeten kannst? Denke daran, dass es außerhalb davon keinen Ort gibt, an dem Gott versprochen hat, dir zu begegnen und deine Anbetung zu empfangen. Du sagst, Bruder Brenner, ich bete einfach so aufrichtig an. Das tat auch Kain. Er brachte alle Arten von Opfern dar, die auch Abel tat, aber es war das falsche Opfer. Du magst zur Gemeinde gehen, deinen Zehnten zahlen und deine Pflicht tun, wie es ein Christ tun sollte, einfach so aufrichtig wie jeder Mann oder jede Frau. Ich stehe nun schon seit etwa 30 Jahren hier um die Stadt herum und rufe dieselbe Botschaft. Ich werde alt. Ich kann nicht mehr allzu lange mit euch sein, aber denkt daran, am Tag des Gerichts wird meine Stimme aufgezeichnet sein und sie wird gegen euch sprechen. Es gibt nur einen Ort, an dem Gott seinen Namen anbringt, und das ist nicht in einer Gemeinde, sondern in Jesus. Es gibt nur einen Ort der Anbetung, nur einen Ort, an dem du angenommen wirst, und das ist in dem geliebten Jesus Christus. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, durch den sie gerettet werden, keine Kirche, kein Glaubensbekenntnis, gar nichts. Jesus Christus. Und das sollte die Botschaft der Stunde sein, die Herzen der Kinder wieder zum Glauben zurückzubringen, der den Heiligen einst übergeben wurde. Möchtet ihr es heute Abend nicht annehmen? Und während wir unsere Häupter gesenkt haben und diejenigen, die im Gebet erwähnt werden möchten, würdet ihr einfach eure Hände erheben. Wir können keinen Altarruf machen, weil es einfach zu viele sind. Gott segne euch. Mai, zu meiner Linken, ich schätze, es sind 300. Nun, zu meiner Rechten, würdet ihr eure Hände heben und sagen, ich möchte, dass man meiner gedenkt. Ich schätze, es sind 150 oder mehr zu meiner Rechten. Wir haben hier unten einen Tabernakel mit einem großen Wasserbecken. Der Pastor, ein guter Pastor, Bruder Omar Neville, Mitarbeiter, diese Männer, die ihr hier seht und trefft, jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde Menschen, die sich taufen lassen möchten, die Buße getan haben, es wartet immer jemand. Und wenn ihr dieses Gebot befolgt, seid ihr durch eine Verheißung Gottes sicher, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen, wenn ihr aufrichtig seid in eurem Herzen. Da gibt es nur einen Ort der Anbetung, und der ist nicht in der Gemeinde, sondern in Christus. Wie kommen wir in ihn hinein? Durch einen Geist sind wir alle in diesen einen Leib getauft. Lasst uns beten. Teurer Gott, als diese Hände sich erhoben, zeigten sie, was sich unter dieser Hand im Herzen befand, eine Überzeugung, dass sie sicher sind, dass sie Hilfe von dir brauchen. Ich bete für jeden Einzelnen von ihnen, Vater, und ich werde dein Wort zitieren. Du sagtest, wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vater, ich war gerade ein paar Wochen aus der Stadt weg, kam zurück und fragte nach diesem einen, wieso, die sind doch gegangen. Nun, was ist mit, sie sind gegangen. Teurer Gott, einer nach dem anderen werden wir gerufen, einer nach dem anderen müssen wir der Herausforderung begegnen, durch das Tal des Schattens des Todes zu gehen. Und das gebührt jedem Einzelnen von uns Sterblichen. Aber heute Abend hast du uns deine Aufforderung angeboten, dass du uns hereinnimmst, wenn wir an ihn glauben und uns in seinem Namen taufen lassen. Und in diesem Leib, dem Leib Christi, nicht in der Gemeinde, aber im Leib Christi, dieser Leib ist schon gerichtet worden, er wird nicht zum Gericht kommen müssen. Gott hat seinen Zorn über diesen Leib ausgegossen und dieser Leib ist frei von Sünde. Und in ihm zu sein, macht uns frei von Sünde durch sein Sühnopfer, das für uns gestorben ist. Und darin haben wir Gemeinschaft miteinander, während das Blut von Jesus Christus, Gottes Sohn, uns von aller Sünde und Verunreinigung reinhält. Vater Gott, ich bete, dass du jeden von ihnen in dein Reich nimmst. Gewähre es Gott. Möge kein einziger von ihnen verloren gehen, kein Junge und kein Mädchen, kein Mann und keine Frau. Herr, einige meiner eigenen Leute sitzen heute Abend hier, die nicht unter dem Blut sind. Wie gut kann ich mich an die Worte meines Papas erinnern. Und ich bete, lieber Gott, dass keiner von ihnen verloren geht. Gewähre es, Herr, ich glaube dir jetzt mit allem, was ich zu glauben habe. Bewege dich über meine Brüder, Schwestern, meine Freunde, die heute Abend hier an diesem Ort sind und da draußen am Telefon, in mehreren anderen Staaten, die zuhören, den ganzen Weg von der Ostküste bis zum Westen. Ich bitte dich, teurer Gott, weit unten in der Wüste von Tucson, weit drüben in Kalifornien, oben in Nevada und Idaho, weit drüben im Osten und rundherum, unten in Texas, während diese Einladung gegeben wird, Menschen, die in kleinen Gemeinden, Tankstellen, Häusern sitzen und zuhören. O Gott, möge der verlorene Mann oder die verlorene Frau, der Junge oder das Mädchen in dieser Stunde zu dir kommen. Gewähre es gerade jetzt. Wir bitten es in Jesu Namen, dass sie diesen sicheren Ort finden, solange es noch Zeit ist. Wenn wir die Handschrift an der Wand sehen, die Erde nervös werden, die Zeit der Befreiung ist nahe. Ein Teil unserer Nation sinkt, der andere Teil wälzt sich und wird von Erdbeben erschüttert, wie Jesus es verheißen hat, dass es so sein würde. Lass es nicht zu lange für sie sein, Herr. Mögen sie es jetzt annehmen, denn wir präsentieren sie dir als Trophäen der Versammlung des Evangeliums. In Jesu Namen. Amen. Glaubt ihr ihm? Gott segne euch. Wie viele glauben, dass dies die Wahrheit ist? Zu meiner Linken, hebt eure Hand. Wie viele auf der rechten Seite, hebt eure Hand. Gott segne euch. Soweit ich sehe, alle. Das ist die Wahrheit, Freunde. Gott weiß, dass das wahr ist. Nun, während du in ihm bist, dein Wesen in ihm, hast du Zugang zu allem, wofür er gestorben ist. Und wofür ist er gestorben? Er wurde um unsere Übertretungen willen verwundet, um unsere Missetaten willen gequält. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Glaubt ihr das? Glaubt ihr jetzt an sein Sühnopfer für Heilung? Ist irgendjemand unter uns krank? Lasst sie die Hände heben, rechts oder links. Große Scharen von Krankheiten. Ich kann die Gebetslinie nicht aufrufen. Seht, ich habe nicht, könne nicht auf die Plattform kommen. Es gibt keine Möglichkeit, es zu tun. Sie haben Gebetsversammlungen an den anderen Orten für die Kranken, in den Gemeinden und so unten im Tabernakel. Ich werde euch jetzt etwas fragen. Wie viele Gläubige sind hier? Hebt eure Hand. In Ordnung. Ich werde euch das Wort zitieren, welches Christus ist. Jesu letzter Auftrag an die Welt oder vielmehr an die Gemeinde. Er sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Wie viele wissen, dass das wahr ist? Markus 16 sagt Amen. In Ordnung. Ich bitte dich als Gläubiger, jemandem, der vor dir steht, die Hände aufzulegen. Legt einfach eure Hände auf jemanden vor euch und lasst uns jetzt jeder ein Gebet für den anderen beten. Legt eure Hände auf jemanden in eurer Nähe. Herr, hier vor mir steht eine Schachtel mit Taschentüchern, kleinen Gegenständen, eine alte Mutter, die irgendwo im Sterben liegt, ein Baby, das dem Tode nahe ist, überall kranke Menschen. Wir lesen in der Bibel, dass sie vom Leib des Paulus Taschentücher und Schürzen nahmen und sie den Kranken auflegten und böse Geister und unreine Geister und Krankheiten und Leiden wichen von den Menschen. Nun, Herr, wir wissen, dass wir nicht der heilige Paulus sind, aber wir wissen, dass du immer noch Jesus bist, der einzige von Gott bereitgestellte Ort der Anbetung. Und heute haben sich diese Menschen zu demselben Glauben bekannt, wie jene Menschen es taten. Sicherlich hast du einen Weg für sie geschaffen, und ich lege meine Hände auf diese Taschentücher und bitte darum, dass die Krankheiten und Gebrechen von den Körpern der Menschen, auf die sie gelegt werden, weichen, im Namen Jesu Christi. Es wird uns gelehrt, dass Israel in Pflichterfüllung aus Ägypten auszog, und sie waren auf dem Weg in das verheißene Land, und das Rote Meer stellte sich ihnen in den Weg, und Gott schaute durch die Feuersäule herab, und das Meer erschrak, rollte zurück und ließ Israel in das verheißene Land ziehen. O Gott, schau heute Abend durch das Blut Jesu herab und möge die Krankheit zurückweichen und Satan ausgetrieben werden und möge das Volk zu der Verheißung guter Gesundheit und Stärke gelangen, von der Gott sagte, vor allen Dingen möchte ich, dass du bei guter Gesundheit bist. Nun, wie du siehst, Herr Jesus, die Hände dieser Menschen, die aufeinander liegen, sie symbolisieren ihren Glauben, dass du gesagt hast, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie beten auf ihre eigene Weise füreinander, die andere Person betet für sie. Jetzt, Herr, diese Herausforderung wurde begegnet, dass Satan, der große Täuscher, kein Recht hat, ein Kind Gottes festzuhalten. Er ist ein besiegtes Wesen. Jesus Christus, der einzige Ort der Anbetung, der einzig wahre Name, hat ihn auf Golgatha besiegt und wir beanspruchen jetzt sein Blut, dass er jede Krankheit besiegt hat, jede Erkrankung. Und ich rufe Satan auf, diese Zuhörerschaft zu verlassen. Im Namen Jesu Christi komme heraus aus diesen Menschen und sie seien freigemacht. Jeder, der seine Heilung auf der Grundlage des geschriebenen Wortes annimmt, bezeuge es, indem du aufstehst und sagst, ich nehme jetzt meine Heilung im Namen von Jesus Christus an. Steht auf eure Füße. Gelobt sei Gott. Da habt ihr es. Schaut hier rüber, Krüppel und anderes stehen hier auf. Gelobt sei Gott. Das ist es. Glaubt einfach. Er ist hier, wie wunderbar. Draußen in der Zuhörerschaft, draußen bei den Übertragungen, das solltet ihr sehen. Ich glaube, jeder hier drin, soweit ich weiß, oder die meisten stehen jetzt auf. Oh, was für eine wunderbare Zeit. Die Gegenwart des Herrn, das ist es was. Wo die Gegenwart des Herrn ist, dort ist Freiheit. Da ist Freiheit. Der Geist Gottes macht uns frei. Nun, da er uns geheilt hat, wir glauben es. Er hat uns gerettet, wir glauben es. Wer sich taufen lassen möchte, das Wasserbecken ist bereit. Zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, zu der ihr kommen möchtet, wird jemand dort sein, der sich darum kümmert. Und nun denke ich, bevor wir schließen, sollten wir noch ein altes Lied der Gemeinde singen. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Lasst uns unsere Hände zu Gott erheben und es von ganzem Herzen singen. Wir möchten euch morgen früh um 9.30 Uhr im selben Gebäude zum Thema Heirat und Scheidung treffen. In Ordnung. Lasst es uns jetzt gemeinsam singen. Ich liebe ihn. Lasst diese große Zuhörerschaft das jetzt singen. Weit draußen an den Übertragungen singt es auch. Weil er mich zuerst geliebt hat und meine Errettung erkauft am Stamm von Golgatha. Wo wurde es getan? Am Stamm von Golgatha. Während wir es noch einmal singen, möchte ich, dass ihr jemandem in der Nähe die Hand schüttelt und sagt, Gott segne dich, Pilger. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst liebte und meine Rettung erkaufte am Stamm von Golgatha. O, liebt er ihn nicht? Ist er nicht wunderbar? Ist er dein Zufluchtsort? Er ist ein Fels in einem öden Land, ein Schutz in Zeiten des Sturms, die einzige Zuflucht, die ich kenne. Darum, mein Glaube schaut zu dir auf, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser, höre mich jetzt, während ich bete. Nimm all meine Schuld weg, lass mich von diesem Tag an völlig dein sein. Lass uns die Hände heben, während wir singen. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser, höre mich jetzt, während ich bete. Nimm all meine Sünden weg, und lass mich von diesem Tag an völlig dein sein. Lass uns unsere Häupter beugen, während wir summen. Während ich durch das dunkle Labyrinth des Lebens schreite und Kummer sich um mich herum ausbreitet, sei du mein Führer. Mach, dass die Dunkelheit zum Tag wird. Wisch die Tränen des Kummers weg und lass mich nie von dir abirren, von dir abwenden. Während ihr eure Häupter gebeugt habt, wird unser geliebter Pastor, Bruder Omar Neville, die Zuhörerschaft entlassen.